Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 2, ein Kose geht selten allein.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch an dich, Nico. Servus.
Servus.
Zu Beginn der heutigen Folge möchten wir uns gleich mal ganz herzlich bei euch allen bedanken für die absolut positive Resonanz auf die Folge 1 letzte Woche. Damit hätten wir so überhaupt nicht gerechnet, freut uns natürlich wahnsinnig und bestärkt uns auch darin, dass wir natürlich auch heute wieder unser Bestes geben und den Podcast hoffentlich in der gleichen Qualität weiterführen können.
Möglich wurden diese zahlreichen Rückmeldungen vor allem aufgrund der Hilfe des EBR Live-Ticker Fanprojekts auf WhatsApp, die uns nämlich in ihren Ankündigungen bekannt gemacht haben, die Folge 1 da geteilt haben, und das hat uns natürlich ordentlich gepusht bei den Hörerzahlen. Das haben wir ganz krass eigentlich gemerkt schon am nächsten Tag. Vielen Dank dafür, und es zeigt natürlich, die Fans halten zusammen.
So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir mit unserer heutigen Folge. Wir haben viel im Programm und Nico, ich glaube, das erste Thema möchtest du gern ansprechen, deswegen go for it.
Ja, das erste Thema ist praktisch das namensgebende Thema für unsere heutige Folge, nämlich den gerüchteten oder auch so halb bestätigten Abgang unserer Kose-Brüder, die nächste Saison in die DEL zu den Löwen Frankfurt wechseln sollen. Es gibt da irgendwie unterschiedliche Meinungen dazu, ob das jetzt bestätigt ist oder nicht. Also TVA hat es in ihrem Artikel, den sie auf der eigenen Homepage hatten, haben die da geschrieben, das wäre von den Eisbären bestätigt. Ich glaube, die MZ war das, die geschrieben hat, die Eisbären waren für ein Statement nicht zu erreichen oder haben kein Statement abgegeben. Offizielle Meldung gab es jedenfalls noch nicht von den Eisbären, aber ich denke, dass das eingetütet ist und dass dieser vermutliche Wechsel von den beiden auch irgendwie erwartbar war. Jetzt nicht unbedingt nach der ersten Saison schon. Ich hätte jetzt gehofft, dass die nächste Saison noch bei uns spielen, aber spätestens nach der nächsten Saison wäre das ja zu erwarten gewesen, ne?
Ja, du sagst es völlig richtig. Die beiden Youngster machen ihre Sache extrem gut. Seit sie jetzt im Profikader spielen, merkt man einfach, dass sie teilweise sogar unserem aktuellen Spiel so ein bisschen den Stempel aufdrücken können. Und von daher aus meiner Sicht natürlich die logische Konsequenz, dass es da Schritt für Schritt dann natürlich in der Karriere auch ein bisschen nach oben geht. Ich muss allerdings sagen, für mich kommt der Schritt gleich direkt in die DEL schon ein bisschen überraschend. Nichtsdestotrotz hoffe ich ein bisschen auf eine Förderlizenz, vielleicht sogar mit uns zusammen, dass wir die beiden Jungs natürlich auch nächste Saison, bestenfalls in der DEL 2, wieder bei uns auf dem Eis stehen haben. Man wird sehen.
Ja, ich bin mir da ziemlich sicher sogar, dass sich das Frankfurt schon genauso überlegt hat, eine Förderlizenz für die zweite Liga da hergeben wird. Ob es bei uns sein wird, wird sich noch herausstellen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, ob und mit wem Frankfurt da vielleicht Partnerschaften hat, aber da würde sich natürlich rein geografisch dann sowas wie Bad Nauheim vielleicht eher anbieten. Trotzdem wäre es natürlich toll, wenn wir die nächste Saison, sofern wir denn in der DEL 2 auch sind, wenn wir die da beiden dann bei uns sehen würden, auch mit Förderlizenz. Und wie gesagt, länger als nächstes Jahr, als bis nächstes Jahr, wären sie ja sowieso nicht mehr geblieben. Also das muss man jetzt, bei dem Start, den die beiden hingelegt haben in den Seniorenbereich, muss man einfach sagen, müssen wir einfach froh sein um jedes Spiel, wo sie jetzt für uns spielen oder gespielt haben und fertig.
Da hast du natürlich völlig recht. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten, wenn du als junger Spieler in die Profimannschaft kommst und dann gleich so einen Start hinlegst und so konstant gut im Herrenbereich spielst. Wie gesagt, für mich keine Überraschung.
Ja, schade halt, ne?
Ist schade. Absolut schade. Wir werden es aber natürlich weiter verfolgen, und so wie wir es wahrscheinlich bei allen Regensburger Abgängen auch in der Vergangenheit immer wieder so macht, dass man natürlich dann schaut, wenn die Jungs dann woanders spielen, wie sie sich da so schlagen. Und ja, vielleicht gibt es ja eine kleine Hoffnung, dass wir sie, wie schon erwähnt, auch bei uns auf dem Eis weiterhin sehen können. Ja.
Schade übrigens an der Stelle, dass dieser Abgang oder diese Abgänge ja jetzt eigentlich schon von diversen Medien praktisch bestätigt worden sind oder als sicher berichtet wurden und man halt leider jetzt dazu von den Eisbären noch nichts gehört hat. Ich kann verstehen, dass da momentan vielleicht auch um andere Dinge geht, als jetzt solche Abgänge bekannt zu geben, aber ich denke mir dann andererseits, es geht hier um eine Pressemeldung von ein paar Zeilen und Posts auf den Social Media Kanälen und dann ist es bekannt und fertig. Warum man sich jetzt da zurückhält, sowas ist für mich immer ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen.
Du sprichst einen guten Punkt an. Vielleicht ist es ja auch noch nicht fix. Also nach wie vor sprechen wir hier natürlich über
Möglich,
Gerüchte.
ja, möglich.
Die Gerüchte hört man natürlich von vielerlei Seite momentan. Dementsprechend, ja, sind es jetzt, glaube ich, keine absolut haltlosen Gerüchte. Nichtsdestotrotz, Vollzug wird natürlich erst vermeldet, wenn es wirklich was zu vermelden gibt. Da, glaube ich, kennen wir unsere Vereinsverantwortlichen gut genug, dass sie da keine Wasserstandsmeldungen oder Ähnliches raushauen, was natürlich auch den Spielern gegenüber unfair wäre und natürlich auch dem neuen Club. Von dem her warten wir es einfach ab und schauen, wie sich's weiterentwickelt, dieses Thema. Wir werden es auf jeden Fall
Ja.
weiter beobachten und ja, vielleicht wird es ja in der zukünftigen Folge dann nochmal entsprechend thematisiert.
Ja, richtig. Es gibt ja nicht nur Abgänge jetzt hier zu besprechen, sondern wir haben ja auch einen Neuzugang wieder. Letzte Woche schon zwei, jetzt wieder einen, nämlich Tyler Wong. Was kannst du dazu sagen, Tom?
Ja, Nico, das ist richtig. Anfangen möchte ich eigentlich damit, dass ja von allen Seiten so ein bisschen der Ruf laut wurde, dass wir Verstärkung benötigen. Nicht erst seit den letzten Spielen, sondern eigentlich schon, ja, seit dem Jahreswechsel, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht sogar ein bisschen früher. Und aus Fankreisen wurde von allen Seiten immer ein bisschen was anderes gefordert. Ich nenne es jetzt einfach mal salopp die eierlegende Wollmilchsau, ja. Also Verstärkung für die Defensive. Andere wiederum hätten sich einen Spiel oder würden sich einen Spielmacher wünschen, der dann unseren Olli List ein bisschen besser in Szene setzen kann. Am besten einen Spieler, der torgefährlich ist, einen richtigen Knipser. Also man sieht schon, wie es oft so schön heißt, einen kompletten Spieler, den bräuchte man vielleicht, der uns da ein bisschen aus unserer momentanen Situation rauskatapultiert. Aber so realistisch muss man sein, so einen Spieler gibt es natürlich nicht. Jetzt haben die Eisbären still und heimlich an einer Neuverpflichtung gearbeitet und die hat so bestimmt niemand auf dem Zettel gehabt. Du hast den Namen schon erwähnt, die Rede ist von Tyler Wong. Ein Spieler, der für die Offensive geholt wurde und der, wenn man sich seine Statistiken so ansieht, durchaus Scoring-Qualität mitbringt. Flash hat ihn im Statement der Eisbären auf der Webseite ja als jemanden beschrieben, der ein schneller Spieler ist, ein unermüdlicher Kämpfer, also eigentlich auch die Tugenden, die unser Spiel so ein bisschen auszeichnen sollten und unser Spiel natürlich in der momentanen Situation auch auf ein anderes Niveau hoffentlich nochmal heben können. Kleiner Fun Fact am Rande, zum zweiten Mal in der Eisbärengeschichte läuft jetzt ein Spieler mit dem Nachnamen Wong bei uns auf. Wir hatten ja in der Saison 16-17 in der Oberliga Süd einen Spieler namens Brandon Wong, der damals als Ersatz für den zunächst verpflichteten Kontingentstürmer Adam Stewart kam. Von Stewart hat man sich nach der Vorbereitung wieder getrennt und hat dann relativ schnell Ersatz mit Brandon Wong gefunden. Der hat gar nicht so schlecht gescored. 44 Spiele, 25 Tore, 36 Assists. Und dieser Wong ging dann nach einer Saison in die KHL zu Kunlun Red Star. Und so schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis. Denn der letzte Club unseres jetzigen Neuzugangs Tyler Wong ist nämlich genau Kunlun Red
Ja.
Star. Ja.
Ja, ist eine interessante Geschichte. Weißt du da irgendwas, ob die beiden irgendwie verwandt sind?
Verwandt sind sie wohl nicht miteinander, zumindest konnte ich jetzt bei meinen Recherchen da nichts dazu finden.
Einfach Zufall, ne?
Einfach Zufall,
Ja.
natürlich ein verrückter Zufall, aber
Ja,
warum nicht?
Wong ist jetzt wahrscheinlich auch ein Name, der irgendwie vielleicht mit Schmidt und Meyer vergleichbar ist, ne? Also,
War auch mein Gedanke. Ich wollte mich
ja.
nicht, jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wie
Ja,
du,
ich nehme es
aber
mal
ja.
an, einfach. Ich weiß das auch nicht genau, aber ich nehme das mal an, ne?
Ja.
Und ja, wahrscheinlich ist das einfach nur ein Zufall, aber ist eine nette Anekdote, ja.
Absolut. Vielleicht noch kurz zu seinem Werdegang oder auch ja, so noch ein paar Facts zu ihm. 2017 war er noch in der Vorbereitung im Kader der damals neu gegründeten Franchise Vegas Golden Knights in der NHL. Ihm gelang damals tatsächlich sogar der allererste Treffer für diese Franchise im Vorbereitungsspiel gegen Vancouver. Das Spiel beendete dann mit einem Hattrick. Also da sieht man schon, der Junge dürfte definitiv Qualität haben oder mitbringen, umsonst kommst du nicht in eine NHL-Franchise. In den finalen NHL-Kader wurde er leider nicht berufen und stattdessen ist er dann in die KHL eben zu dem schon angesprochenen Club Kunlun Red Star gewechselt. Dort hat er 6 Jahre gespielt und durchaus beachtliche 131 Punkte in 277 Spielen erzielt. Ja, und die meisten Spiele in seiner bisherigen Spielerkarriere hat er in der WHL für die Lethbridge Hurricanes gemacht. Er war dort die letzten 2 Seasons der Captain und ist dort eigentlich sowas wie eine Vereinslegende. Er hat auch einige Spiele in der AHL gemacht und zudem für die chinesische Nationalmannschaft auch bei 2 Weltmeisterschaften teilgenommen. Also hat jetzt nicht nur Erfahrung in Nordamerika, sondern auch auf internationalem Parkett. Und dementsprechend, ja, Nico, wie siehst du den Transfer? Was erwartest du von unserem Neuzugang?
Ja, ist schwer zu sagen, schwer einzuschätzen. Hat, glaube ich, in der aktuellen Saison nur 5 Spiele absolviert für Kunlun. Und da kann man immer nur ganz schwer spekulieren, warum es denn so war. Mir ist jetzt nichts zu Ohren gekommen, dass er irgendwie verletzt gewesen wäre. Sowas ist immer, sage ich jetzt mal, ein bisschen bei Wermutstropfen bei so einem Transfer. Aber erstens muss man sagen, wenn jetzt da voll durchgespielt hätte in der Saison und was weiß ich, wie viele Punkte gemacht hätte, dann hätte man wahrscheinlich auch gar nicht holen können. Und das andere ist, wenn ich mich richtig erinnere, war es, ich nehme jetzt den Namen wieder in den Mund,
Du
bei
musst es machen, oder?
es war bei David Booth auch so, dass er in der laufenden Saison nicht gespielt hatte, glaube ich, und kam ja dann topfit bei uns an. Ich erwarte mir jetzt von Tyler Wong nicht, dass er ein Nachfolger von David Booth wird, aber ich erwarte mir, dass er in dem Rahmen, den ein einzelner Spieler so jetzt überhaupt haben kann in in so einer Mannschaft, wie die aktuell beieinander ist, sicherlich uns Freude bereiten wird. Aber ob das reicht am Ende, muss man sehen, ne? Also ich bin vorsichtig optimistisch, aber mehr auch nicht.
Ja, ich sehe es ähnlich wie du, Nico. 5 Spiele in der vergangenen Saison, da kann man natürlich drüber streiten, ist es gut, ist es schlecht, was ist da vorgefallen, geht uns im Prinzip eigentlich auch nichts an. Laut seinem bisherigen Verein wurde der Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Über Gründe werden wir hier jetzt sicherlich nicht spekulieren. Jeder weiß, wie schnell sowas passieren kann, wie schnell auch im Privatleben vielleicht irgendwas sein kann, was den Spieler dann dazu zwingt, dass er eben einfach mit der Karriere erstmal passieren muss. Deswegen völlig ohne Wertung oder ähnliches. Ich sehe es insofern als schwierig an, weil er natürlich ein Spieler ist. Wir haben jetzt keinen Handlungsspielraum mehr, was Neuverpflichtungen auf der Kontingentspielerposition betrifft. Das heißt, er muss eigentlich sofort weiterhelfen. Und in meinen Augen muss er dafür fit sein, muss sich extrem schnell an die Liga gewöhnen. Und nur so wird er uns dann auch weiterhelfen können. Aber man wird sehen.
Ja, ich denke mir, dass wir wahrscheinlich am kommenden Freitag dann das erste Mal sehen. In Kassel morgen soll er ja noch nicht spielen. Kommt heute, also wir nehmen hier Montag auf, kommt, soll heute Abend mit seiner Familie, also mit Frau und Kind oder
Ja,
Kinder, glaube ich,
genau,
hier
ja.
ankommen. Soll dann im Laufe der Woche ins Mannschaftstraining einsteigen und es ist vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn man jemanden nicht gleich so verheizt, sage ich jetzt mal, so wie es vielleicht bei Olivier Roy der Fall war, aus dem Flieger ins Tor. Es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man einfach ihm jetzt diese Woche Zeit gibt, um sich ein bisschen einzugewöhnen. Und ehrlich gesagt, naja, ich glaube, in Kassel kann man wahrscheinlich sowieso nichts retten.
Jetzt greifst du schon sehr viel vor, aber
Und deswegen ist es okay. Schließen wir es so ab, ne? Ist okay, wenn er morgen noch nicht spielt.
ich bin bei dir,
Ja.
ja. Bei Roy ist natürlich die Ausgangslage ein bisschen andere, weil wir da natürlich akuten
Ja,
Bedarf hatten,
natürlich, ist schon
durch die
klar. Ja,
Verletzungen
ja.
unserer beiden
Ja.
Goalies. Bei Wong jetzt als Feldspieler, wie du sagst, da kann man auch jetzt das eine Spiel in Kassel auch noch ohne ihn
Ja.
spielen und
Ja.
lieber soll er sich eingewöhnen, soll erstmal mit der Mannschaft trainieren.
Ja.
Und dann wird man weitersehen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf unseren Neuzugang und auch
Ja.
darauf, wie Peter Flesch dann die Reihen zukünftig zusammenstellen wird. Also letzten Endes auch, welchen unserer Kontingentspieler er gegebenenfalls dann auf die Tribüne setzen wird. Sollte Neffin jetzt nicht mehr fit werden oder wir eben keinen deutschen Torhüter zur Verfügung haben. Es
Ja,
bleibt
muss
spannend.
man sehen, ne?
Aber in diesem Sinne, herzlich willkommen in Regensburg, Tyler Wong.
Ja, jetzt schauen wir aber mal erstmal nicht in die Zukunft, sondern mal in der Vergangenheit. Nämlich schauen wir mal auf unser Freitagsspiel letzte Woche gegen die Dresdner Eislöwen. War ja jetzt nicht so viel zu erwarten. Ich meine, Dresden ist einfach eine Top-Mannschaft. Die haben zwar zuletzt ein bisschen geschwächelt vorher, aber ich glaube, da kommen wir jetzt gerade recht. Und es hat sich dann auch so herausgestellt, dass es so war. 2-7, das Ergebnis, glaube ich, kann ich vorwegnehmen. Das dürfte jetzt jeder mitbekommen haben. Und das war auch so von der Höhe her, würde ich sagen, gerechtfertigt. Also eigentlich über das ganze Spiel hinweg nicht wirklich eine Chance gesehen, dass man das irgendwie noch drehen könnte oder positiv gestalten würde. Es gab ja eine Art, ja, ich sage jetzt mal, eine Zurückhaltung hinsichtlich der Stimmung in B9, glaube ich, dass es ging nicht um einen Boykott, es ging nicht um einen Stimmungsboykott, sondern es ging darum, dass man bis zum ersten Powerbreak mal einfach auf organisiertes Stimmungsmachen verzichtet und der Mannschaft irgendwie klar macht, sie soll diesen Abstiegskampf eben annehmen. Ja, leider war es halt so, dass zu dem Zeitpunkt, als das Powerbreak dann erreicht war,
Da war das Spiel eigentlich schon entschieden.
ja, richtig, genau,
Ja.
da war es dann schon, da stand es schon 0-3. Und das ist ein Spielstand, wo jetzt zwar normalerweise im Eishockey noch nicht so viel drauf geben wird, aber in unserer aktuellen Verfassung gegen Dresden kann man, glaube ich, sagen, wusste zu dem Zeitpunkt jeder, dass es schon entschieden ist. Es ging dann im zweiten Drittel so weiter, erstmal mit dem 0-4 Rückstand dann. Bevor dann der David Morley auf Zuspiel vom Trevino wenigstens nur das 1-4 machen konnte. Ich glaube, wirklich Hoffnung hat sich da keiner gemacht von den Fans im Stadion, dass man jetzt da noch irgendwie Aufholjagd starten kann, ne?
Vielleicht so ein ganz kleiner Mini-Funken, weil, also mir geht es schon so ein bisschen Hoffnung, habe ich schon eigentlich immer in die Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn jetzt die letzten Ergebnisse schon eher desolat waren. Aber dafür bin ich natürlich auch Eisbären-Fan und dafür bin ich ja dann auch im Stadion. Und nichtsdestotrotz hat man aber schon gesehen, auch das 1-4 war einfach ein cooler Tor. Also das war jetzt kein wirklich stark herausgespielter Treffer oder ähnliches, sondern der rutscht dem aus den Birken halt einfach durch die Schoner durch. Natürlich, solche Tore musst du auch machen, die dürfen auch gerne mal auf unserer Seite reinfallen und nicht nur immer gegen uns. Nichtsdestotrotz, Dresden natürlich in allen Belangen besser, also eigentlich über die gesamte Spielzeit gesehen und so, ja, lief es dann auch weiter und Dresden hat dann quasi im Gegenzug den fünften Treffer nachgelegt.
im zweiten und Drittel noch. Im sechsten auch wieder unter einer Minute danach, ne? Also wieder so ein Doppelschlag.
Richtig.
Das kommt auch häufiger vor zuletzt, dass man dann sich sofort zwei fängt innerhalb von Sekunden, muss man schon fast sagen.
Leider ja. Also im letzten Drittel Dresden dann natürlich schon mit angezogener Handbremse, aber bei uns war dann natürlich endgültig die Luft ein bisschen raus und kann man den Jungs dann ein Stück weit auch, ja, wie soll ich sagen, nicht unbedingt verdenken. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Peter Flesch sieht es ein bisschen anders tatsächlich. Nichtsdestotrotz, auf unserer Seite gelang dann nur mehr ein Treffer durch Christoph Schmidt. Und ja.
Ja, und dann auch wieder ein Shorthander kassiert, ne, im letzten Drittel.
Richtig.
Auch das ist jetzt so eine neue Entwicklung. Also ich sehe es so aus meiner Sicht, dass wir bis vor ein paar Wochen auf einem sehr guten Weg waren im Powerplay, waren auch in der Powerplay-Tabelle praktisch ziemlich weit oben, ich glaube zwischendurch mal auf Platz 5 oder was, und inzwischen wird es da schon fast wieder zur Gefahr. Wie oft das ist jetzt passiert, dass man entweder Shorthander kassiert oder fast einen kassiert, weil man irgendwo die Scheibe vertändelt.
Meistens an unserer an der gegnerischen blauen Linie.
Ja, und also das ist auch wieder so ein Ding, dass man das dann auch noch herschenkt. Ja, am Ende ist es egal. 0 Punkte sind 0 Punkte. Völlig, wenn du sagst, du hast in diesem Powerplay nur einen Treffer erzielt, es wäre 3-6 ausgegangen statt 2-7, dann schaut es ein bisschen rosiger aus. Aber am Ende ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und es war auch nicht im Sinne von Peter Flesch, der danach, nach dem Spiel in der Pressekonferenz, deutliche Worte gefunden hat. Und zwar so deutliche, wie ich es jetzt eigentlich von ihm nicht kenne bisher. Nämlich, dass also offenbar es einigen Spielern an der richtigen Einstellung fehlt.
Ja, die Worte waren schon sehr deutlich, überraschend deutlich aus meiner Sicht. Bisher hat er sich ja immer vor die Mannschaft gestellt. Hat dann natürlich immer die Jungs auf dem Eis verteidigt und immer argumentiert, dass sie alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten in die Waagschale werfen, dass wir viele Verletzte haben etc. Aber diesmal war es wirklich ein bisschen anders und war sehr überraschend in meinen Augen. Aber ich glaube, vielleicht auch ein Weckruf, der jetzt nicht unbedingt verkehrt ist.
Ja, ich hoffe mal, dass es ein Weckruf ist und nicht irgendwie Verzweiflung, weil ich habe immer ein bisschen Angst. Also ich sag mal so, bisher war ich einfach der Meinung, okay, der Kader kann sein Potenzial nicht abrufen. Es hat ja genug Ausreden gegeben, es gab viele Verletzte und wenn die Verletzten dann wieder zurückkommen, dann musst du auch wieder die Reihen durchwürfeln, bis sie das alles eingespielt hat und so weiter und so fort. Dann hat zuerst der Morley Pech, dann hat der Liss Pech. Es gab da viel Ausreden, aber ich habe immer Angst davor, wenn es offensichtlich in der Mannschaft nicht richtig stimmt, ja, wenn die Einstellung nicht stimmt, wenn es vielleicht untereinander nicht stimmt, die Chemie nicht stimmt, dann wird es gefährlich, nämlich auch im Hinblick auf mögliche Playdowns wird es dann gefährlich, weil da musst du da sein. Also da kannst du sowas nicht leisten, dass die Einstellung nicht stimmt. Da macht dich nämlich selber einfach platt.
Da hast du völlig recht. Gerade als Team musst du in den Playdowns zusammenhalten. Wir wollen jetzt die Playdowns noch nicht verschreien, auch wenn es natürlich extrem unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt noch auf Platz 10 kommen werden. Solange es rechnerisch möglich ist, glaubt man natürlich ein Stück weit noch dran. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, in den Playdowns, da muss dann wirklich ein Team auf dem Eis sein, das füreinander einsteht. Da darfst du keine Spieler mitziehen, die vielleicht nur 90% geben.
Ja,
oder vielleicht nur 99%. Ja. Da müssen eigentlich alle Spieler 110% geben. Vielleicht noch ein kurzes Fazit zum Dresden-Spiel. Was mir schon extrem aufgefallen ist, Dresden, wie gesagt, natürlich definitiv nicht der Gradmesser, also vor allem nicht in dieser Saison. Die stehen zu Recht da oben, auch mit dem entsprechenden Abstand zum Zweiten und sind aus meiner Sicht absoluter Aufstiegsfavorit in der Verfassung. Man hat es auch im Spiel gesehen. Das Spiel ohne Puck war bei Dresden meines Erachtens extrem auffällig. Also die Spieler haben sich klug bewegt, sind immer wieder in den freien Rücken unserer Mannschaft reingelaufen, haben unsere Spieler teilweise weggeblockt, damit der Scheibenführende vorbeiziehen kann. Und so sind wir halt die ganzen 60 Minuten über nicht ins Spiel gekommen. So sind auch einige Gegentore gefallen. Und das ist was, das haben wir meines Erachtens bei unserer Mannschaft letzte Saison so ein Stück weit gesehen. Da hat es super funktioniert. Und diese Saison funktioniert dieses Spiel ohne Puck, sage ich jetzt mal, so gar nicht. Das Spiel mit dem Puck ist auch teilweise schwierig, aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht so sehr ins Negative reingehen. Aber die Art und Weise, wie sich die Mannschaft dann über 60 Minuten präsentiert, jetzt nicht nur im Dresden-Spiel, sondern auch in den Spielen zuvor, die gibt natürlich schon Grund zur Sorge, denn man erkennt teilweise sogar kein Aufbäumen mehr. Und wenn, dann ist es sehr wenig Körperspiel, sehr harmloses Körperspiel, und die Scheiben werden teilweise dann einfach ganz unnötig rausgechippt oder finden einfach nicht den passenden Mitspieler. Und deswegen die Art und Weise, wie wir uns dann präsentieren, auch nach Rückschlägen während des Spiels, die macht mir persönlich schon ein bisschen Sorgen, auch eben im Hinblick auf die noch schweren Aufgaben, jetzt dann auch im nächsten Spiel gegen Weiden oder halt auch jetzt in den noch kommenden verbleibenden Spielen, beziehungsweise dann gegebenenfalls in den Playdowns.
Ja, und bei dem Spiel in Weiden, beim Derby am Sonntag, war es ja dann auch schon durchaus besser, der Auftritt der Mannschaft.
Da hast du recht, sehe ich genauso. Die Aufgabe selbst in Weiden war natürlich nicht unbedingt einfacher. Weiden mittlerweile, das muss man einfach so anerkennen, ist kein direkter Konkurrent mehr für uns, sondern eigentlich auf dem besten Weg in die direkte Playoff-Qualifikation. Am Freitag haben sie noch einen 5:2 Auswärtssieg in Selb geholt und das mit nur 14 Feldspielern. Ja, der Spielstand in Weiden war tatsächlich sehr lange ausgeglichen. Auch das ein großer Unterschied zu den vorherigen Spielen der Eisbären, wo man ja einfach direkt im ersten Drittel schon zwei, drei Tore kassiert hat. Und so hat man halt erst kurz vor Ende des zweiten Drittels Weiden mit dem 1-0 im Powerplay ein bisschen davonziehen lassen. Davonziehen ist natürlich jetzt hart ausgedrückt bei einer 1-0-Führung. Nichtsdestotrotz war es halt wieder mal
War halt mal
so.
wieder der Rückstand,
Genau, war wieder mal
ne?
der Rückstand, da hast du
Ja.
recht. Und leider haben wir dann im dritten Drittel erneut einen Shorthander kassiert nach einem krassen individuellen Fehler im Spielaufbau von Jakob Weber. Das kennt man so von ihm meines Erachtens nicht, also zumindest nicht in dieser, ja, wie soll ich sagen, in dieser Form. Das war schon wirklich, er hat einfach schlicht und ergreifend den zweiten Weidener Gegenspieler im Forecheck übersehen.
Ja. Das, glaube ich, sieht man in den Highlights auch recht gut, in der Zeitlupe. Der hat den gar nicht wahrgenommen.
Richtig,
Ja.
er hat eigentlich nur in die andere Richtung geschaut, darf trotzdem einem Spieler seines Formats eigentlich so nicht passieren. Gut, es ist, wie es ist, aber im Gegensatz zu den letzten Partien hat man dann schon das Gefühl gehabt, dass man das Spiel auch nach einem 2-0-Rückstand noch hätte drehen können. Weiden hat eigentlich auch recht gut mitgeholfen in Form von Nils Semensky, der sich kurz vor Ende des dritten Drittels eine 2+2 für hohen Stock und nochmal eine 2-Minuten-Strafe wegen unsportlichen Verhaltens eingefangen hat. Und somit hast du dann knapp 6 Minuten vor Schluss die ganze Zeit Powerplay.
Ja, das wäre direkt mal der Moment gewesen, wo man vielleicht einen Doppelschlag oder so raushaut, um das Spiel nochmal auszugleichen.
Hätte der Moment sein müssen.
Ja,
Ja.
aber bei uns ist es ja jetzt so, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das eigene Powerplay jetzt nicht unbedingt immer zu unserem eigenen Vorteil ist. Aber gut, okay, kann dann natürlich passieren, jetzt wenn die ersten 2 Minuten laufen ab. Und dann du schaust als Spieler ja auch auf die Uhr. Und dann, der Druck wird nicht kleiner. Ne? Du weißt, du brauchst ja 2 Tore. Es ist nicht nur so einer, wo du sagst, ja, den können wir theoretisch 10 Sekunden vor Schluss auch noch machen, sondern du brauchst 2.
Richtig,
Ja,
da kommt halt der Kopf ins Spiel.
mit Sicherheit, wenn du auch die Geschichte mitträgst, du weißt, wie die letzten Spiele gelaufen sind.
Natürlich.
Also das ist dann schon, glaube ich, hart. Ja, das ist dann, die Scheibe läuft nicht mehr so locker leicht. Und insofern kann ich es vielleicht sogar ein Stück weit nachvollziehen. Entweder du machst das Kleintreffer, wodurch das Selbstvertrauen dann wieder da ist, oder es wird immer schlimmer, je mehr Sekunden verstreichen.
Richtig, du siehst die Uhr runterlaufen, du spielst dir die Scheiben zu und hast vielleicht ein paar Abschlüsse, aber so wirklich was Zwingendes ist nicht dabei. Ja. Und dann kommt natürlich, wie soll es auch anders sein, in unserer Situation auch noch das absolute Pech dazu. Liss bricht der Schläger beim Schussversuch und kurz danach bricht Jakob Weber beim Schussversuch von der blauen Linie auch der Schläger, was dann wiederum dazu führt, dass der Weidener Spieler die Scheibe quasi unbedrängt ins leere Tor zum Empty Net und damit zur Entscheidung 3-0 reinschießen kann. Das ist natürlich in so einer Situation maximal bitter.
Das ist jetzt schon, geht in die Richtung, dass man sagt, okay, wie viel Dreck kann an diesen Schlägern eigentlich kleben? Typische Sache halt für ein Team, das unten drin steht, dann passieren genau solche Sachen. Bei den Gegnern ist es genau andersrum. Ich meine, Weiden haben wir ja schon mal das letzte Mal besprochen, die schwimmen halt auch auf einer Welle. Da bringst du halt zum Beispiel auch diesen Schuss ins Empty Net Goal einfach rein.
Natürlich.
Der ist ja jetzt nicht, also das war ja jetzt durchaus nicht ohne.
Gut, er war relativ frei, wurde nicht wirklich mehr
kannst bedrängt. Kannst da mal vorbeischießen.
Aber natürlich, kannst auch vorbeischießen.
Also der geht halt dann rein. Aber richtig. Bei uns brechen die Schläger. Ich hoffe, wir haben jetzt mal alle Schläger durch. Weil was da Schläger brechen zuletzt, das ist auch also wirklich höchst erstaunlich.
Müssen wir uns zu Beginn der Playdowns einen neuen Ausrüster suchen? Nein, also wie du sagst, hast du Scheiße am Schläger, dann ist es nun mal so.
Ist es einfach so.
Ja, Eishockey Gott ist aktuell, was das betrifft, auch nicht ganz auf unserer Seite. Mein Fazit zum Spiel, natürlich wieder eine extrem bittere Niederlage, auch wenn man sich das Ganze mal aus der Perspektive der anderen Teams anschaut oder auf unsere Konkurrenten schaut. Alle anderen Konkurrenten haben Punkte liegen gelassen und so hätte man sich mit 3 Punkten in Weiden, die ja, wie gesagt, durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wären, etwas Luft nach unten wieder hätte verschaffen können und außerdem hätte man auch den Rückstand auf Platz 11 bzw. sogar auf Platz 10 wieder verkürzen können. Positiv für mich tatsächlich, man hat sich insgesamt schon besser präsentiert als noch zuletzt. Deutlich besser in meinen Augen, man hat einfach besser gekämpft. Negativ aber wieder die krassen individuellen Fehler, die uns dann halt leider Gottes immer wieder auf die Verliererstraße bringen. Und die Special Teams, du hast es schon angesprochen, haben eigentlich, als Peter Flash übernommen hat, dann schon besser funktioniert und sind mittlerweile aber wieder katastrophal, leider.
Ja, bin ich ganz bei dir. Ist irgendwie momentan so eine Entwicklung. Vielleicht tut da ein neuer Impuls jetzt mit Tyler Wong ganz gut, einfach, dass du wieder mal jetzt auch die Reihen verändern musst. Du musst mal jemanden raussetzen.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Vielleicht bringt es was.
Ja, also gerade auch in den Special Teams, insbesondere jetzt im Powerplay, Tyler Wong ist Rechtsschütze. Ja. Das gibt uns auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Optionen. Er hat einen guten Schuss, das hat er mehr als einmal unter Beweis gestellt und vielleicht können wir ja damit dann auch ein bisschen wieder neuen Schwung in die Special Teams bringen.
Ja gut, du hast schon mal auf die Tabelle geschaut. Machen wir das mal so richtig, nämlich wie du schon gesagt hast, beim Sieg in Weiden wird es halt jetzt wirklich schon wieder rosiger aussehen. Wir hätten tatsächlich nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 10. Ich würde mir das gar nicht vorstellen eigentlich.
Es ist wirklich bitter, wenn man sich das überlegt. Ja. Wir spielen eigentlich seit einigen Spielen wirklich nicht gut und trotzdem ist die Chance nach wie vor da. Also natürlich zum Glück für uns. Ich möchte nicht in der Haut von Selb oder Krimitschau stecken.
Ja, richtig.
Aber trotzdem ist es halt auch ernüchternd, wenn du das siehst und dann wieder ein Wochenende vergeht und du trotzdem wieder nicht näher rankommst.
Es war ja, ich sag mal, es ist ja immer schwierig einzuschätzen. Also das Spiel in Weiden, es war ja natürlich, wäre ein Sieg möglich gewesen, vor allem mit der Leistung der Mannschaft, die ja wirklich wieder jetzt auch mal besser war als in den Spielen zuvor. Das allein ist ja eigentlich schon das, was mir noch ein bisschen Hoffnung macht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wie Weiden einfach drauf ist, wie die spielen. Insofern habe ich eigentlich vor dem Wochenende schon mit einem Null-Punkte-Wochenende gerechnet. Und dadurch ist es halt jetzt mal so, wie es ist in der Tabelle. Wir haben noch alle Chancen, tatsächlich immer noch. Es ist eigentlich kaum zu glauben. Aber Freiburg und Kaufbeuren sind beide auch ähnlich schlecht drauf wie wir. Also wir bilden da irgendwie so dieses Trio. Bad Nauheim hat momentan, glaube ich, so rein vom Trend her die ersten Chancen, die besten Chancen noch tatsächlich auf einen Pre-Playoff-Platz. Und ja, mal schauen, wenn wir mit Tyler Wong ein bisschen eine Trendwende schaffen können, dann wäre es für uns auch möglich, zumindest noch auch auf Platz 11. Ich meine, es ist ja, es kommt da auch auf die Platzierung an, selbst wenn wir in die Playdowns müssen. Platzierung.
Da brauchst du die beste Platzierung.
Ja, und dann natürlich vielleicht sogar auch nochmal der Punkteabstand. Also
ja.
Mal sehen. Grimmitschau und Selb jedenfalls zum Glück noch außer Reichweite, was uns betrifft. Ja, alles drin, nach oben und nach unten. Jetzt, ja, weiß ich nicht. Ich schaue momentan nach unten. Weil ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe echt nach dem Wochenende und vor allem jetzt auch nach dem Spiel gegen Dresden ein bisschen Angst bekommen, was vielleicht ein Happy End angeht in der Saison. Aber gut, der Blick auf die Tabelle biegt es wieder ein bisschen gerade, weil es wirklich nach oben noch genauso, nur genauso weit ist wie nach unten.
Ich glaube, ich
stehe noch voll drin.
Ja, ich glaube, man tut gut daran, den Blick eher nach unten zu richten. Das sind ja auch klassische Phrasen, die man immer wieder von Trainern, von Teams, die unten drin stehen, in den Pressekonferenzen hört. Und da ist natürlich irgendwo was Wahres dran. Aber trotzdem darf man die Hoffnung natürlich auch nie komplett aufgeben. Das ist ja genau das, was ich vorher schon angesprochen habe. Ich glaube, die Mannschaft tut es nicht, zumindest der Großteil der Mannschaft nicht, hoffentlich auch Peter Flash nicht, und so sollten wir Fans es natürlich auch handhaben. Aber ganz klar, primär wird der Blick erstmal nach unten gehen. Apropos Blick, ich würde sagen, wir schauen jetzt noch auf die kommenden Partien, die jetzt so anstehen. Wir haben ja diesmal ja auch Dienstag schon ein Spiel in Kassel. Ja, was soll man dazu sagen? In Kassel wieder eine ähnlich schwere Partie wie zuletzt gegen Krefeld oder auch gegen Dresden. Punktgewinn wäre schon eine extreme Überraschung aus meiner Sicht, obwohl jetzt auch Kassel in den letzten Wochen, auch wenn sie die Siege geholt haben, jetzt nicht ganz so souverän waren, wie man das vielleicht sonst von dieser Mannschaft gewohnt ist oder wie sich es auch die Nordhessen vielleicht selber ein bisschen wünschen würden.
Ja, war natürlich, war Dresden auch nicht, die waren auch nicht so souverän zunächst, bevor sie zu uns gekommen sind. Also ich muss sagen, Schadensbegrenzung ist das Wort, das mir einfällt, wenn ich an das Spiel in Kassel denke. Möglichst irgendwie versuchen, dass die Moral nicht noch weiter sinkt. Das heißt, sich achtbar aus der Affäre ziehen. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Begriffen ich noch drauf habe. Du merkst, also meine Hoffnung ist eher gering. Ich kann mir da nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Punktgewinn dabei rausspringt. Also wenn, dann würde es mich wirklich sehr überraschen. Ich lasse mich da natürlich gerne überraschen, aber auswärts in Kassel, also ich sehe da Auswärtsschwäche, ich sehe Kassel, ich sehe unsere aktuelle Verfassung. Muss ich ehrlich sagen, ich erwarte da auch nichts, und Kassel ist auch nicht unser Kragenweite. Da halte ich es jetzt genauso wie mit dem Spiel gegen Dresden. Es ist jetzt nicht, das sind nicht die Spiele, wo wir, die Gegner, mit denen wir uns messen.
Nee, ich glaube auch, dass es da gar nicht so sehr aufs Ergebnis ankommt. Natürlich, bei uns zählt aktuell jeder Punkt, und jeder Punktgewinn wäre für uns extrem wichtig. Aber mir geht es auch primär darum, die Mannschaft soll sich gut präsentieren, die soll sich nicht abschießen lassen im besten Fall, die soll die Tugenden an den Tag legen, die man dann auch in den nächsten Spielen und für den Abstiegskampf dann auch brauchen werden, damit die Mannschaft da dann auch voll da ist.
Apropos Abstiegskampf, am Freitag geht es ja dann weiter. Mal wieder ein 6-Punkte-Spiel sozusagen, ein Duell gegen einen direkten Tabellennachbarn, nämlich das Heimspiel gegen die Eispiraten Grimmitschau. Aktuell in der Tabelle 4 Punkte hinter uns. Und ja, eins von diesen klassischen Spielen, die wir in der Vergangenheit nur so gerne vergeigt haben, gegen direkte Tabellennachbarn. Rechne ich ein bisschen diesmal mit einer Kehrtwende. Ich sehe dann Tyler Wong, der vielleicht mit zwei Toren und einem Assist uns da ein bisschen zum Sieg schießt. Wie siehst du das?
Würde ich mir genauso wünschen. Ich lege sogar noch eins drauf, er macht drei Tore. Nein, kurz und knapp, wieder ein Spiel. Ein Sieg ist eigentlich Pflicht. Es ist ein direkter Konkurrent, auch wenn sie uns bei einer Niederlage nicht überholen können. Aber du musst Punkte holen und wo holst du die oder wo solltest du die holen, wenn nicht gegen diese Mannschaften? Von daher, du hast es richtig gesagt, es ist erneut, und ich kann den Begriff schon langsam echt nicht mehr hören, es ist echt wieder ein Sechs-Punkte-Spiel.
Ja, irgendwie gibt es nur noch oder sehr häufig 6-Punkte-Spiele, aber in diese Lage haben wir uns selber manövriert. Grimmitschau ist ja jetzt zuletzt auch ein bisschen so, sag jetzt mal, erwacht sozusagen. Jetzt im letzten Spiel im Sachsen-Derby gab es zwar auch eine deutliche Niederlage gegen Dresden,
Gut,
aber
es war halt Dresden.
das war halt Dresden, genau,
Also
richtig.
Grimmitschau
Also,
wird sich danach wahrscheinlich ähnlich gefühlt haben wie wir.
ja,
Einfach so ein bisschen
genau.
überrollt worden.
Aber ansonsten aktuell nicht schlecht, was die ohne Lindberg zeigen. Hatten vorher drei Siege hintereinander. Ja, also man sollte sich da natürlich von diesem Gedanken verabschieden, dass wir da gegen den 13. spielen und das sind sichere 3 Punkte. Ich glaube, wir haben jetzt 45 Spiele absolviert. Das weiß jetzt jeder, dass das bei uns jetzt dieses Jahr nicht so läuft.
Also ein Selbstläufer wird es definitiv
Nee. Also es
keiner.
wird ein harter Kampf und ich hoffe auf ein enges Spiel und auf ein Spiel, dass man sich einfach mal wieder zu seinen Gunsten entscheiden kann. Das gut ist für die Moral, das gut ist für die Tabelle und einfach gut für den ganzen Club.
Weil wir gerade bei den 6-Punkte-Spielen sind, dann haben wir natürlich jetzt noch das dritte Spiel,
Ja.
das uns jetzt in nächster Zukunft bevorsteht. Das ist das Sonntagsspiel in Freiburg. Auch wieder ein 6-Punkte-Spiel. Freiburg ist ja von der Performance her ähnlich wie wir, hat zuletzt nur Niederlagen einstecken müssen und ist ja in der Tabelle mittlerweile auf Platz 10 mit 58 Punkten. Wir haben ja 52, das heißt, es wären nur 6 Punkte. Sind wir wieder bei dieser netten Zahl und sind auch mittendrin im Kampf um Platz 10 bzw. gegen die Playdowns.
Ja, Freiburg, ja, vielleicht sogar noch das Team, das einzige, wo ich jetzt sogar sagen würde, die sind momentan echt sogar noch einen Ticken schlechter drauf als wir. Haben jetzt wirklich satte 10 Niederlagen in Folge, wenn ich das richtig im Kopf habe, und aus diesen 10 Niederlagen auch nur zwei, die noch ein Pünktchen in der Overtime gebracht haben. Das letzte jetzt am Freitag war eben in Crimmitschau nach Overtime verloren. Und ja, das ist irgendwie jetzt wieder dieser Klassiker. Ich sage das zuletzt häufig, aber ich denke mir, wo sollen wir auswärts gewinnen, wenn nicht in Freiburg? Und Freiburg wird sich das Gleiche denken im Heimspiel gegen uns. Gegen wen sollen die sonst jetzt gewinnen, wenn nicht gegen uns? Ne? Also es wird auch eine interessante Partie.
Wird eine interessante Partie, wird sicherlich auch sehr stark auf die Mannschaft ankommen, die vielleicht den kühlen Kopf bewahren kann in der Situation, in dieser extrem schwierigen Situation für beide Teams. Aus unserer Sicht hoffen wir natürlich das Beste für unsere Mannschaft und bleiben optimistisch.
Ich kann mir vorstellen, dass das Freitagsspiel wir gegen Crimmitschau und Freiburg in Landshut, dass das vielleicht auch nur ein bisschen einen Ausschlag gibt. Also ich stelle mir halt das jetzt so vor, dass Freiburg dieses Spiel dann am Freitag verliert und wir gewinnen gegen Crimmitschau. Die Moral ist nur nicht oben, aber ist wieder am Aufsteigen und dann könnte das Quäntchen geben, das du in Freiburg vielleicht brauchst, ne? Um wenigstens 2 Punkte zu holen, damit wäre ich vollkommen zufrieden.
Ja,
Also, ne?
sehe ich genauso. Wollen wir es hoffen, dass das genauso eintritt, Nico? Jetzt noch zum Schluss. Ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt für die zweite Folge gleich mal und habe mir gedacht, wie schaut es denn aus, wenn wir beim Ausblick auf die nächsten Partien immer so ein kleines Tippspiel mit reinbringen?
Können wir ja
Einfach
machen, ja.
die Ergebnisse tippen. Was würdest du sagen? Was sag ich? Und dann schauen wir mal, wer mehr
Da bin
Eishockey-Sachverstand
ich ja
hat.
gespannt. Also, wenn ich mich richtig erinnere an die letzten Tippspiele, wo wir beide beteiligt waren, dann habe ich da ein glückliches Händchen bewiesen. Ich fange einfach mal an.
Ja, fang an.
Natürlich. Ich notiere. Dienstag in Kassel. Also ich sage leider, es tut mir wirklich leid. Mir tut es ja selber am meisten weh, aber ich sage 5-2 für Kassel.
5-2, okay. Ich sage 3-1. Es wird eine enge Kiste.
Okay, ja, gut. Wäre ich durchaus, also ich muss ganz ehrlich sein, so niedrig sind inzwischen die Ansprüche. Ich wäre mit einem 3-1, mit einer Niederlage in Kassel durchaus zufrieden.
Tatsächlich ja, leider.
Es wäre okay, ja.
Naja. So, Freitag daheim Freitag. Gegen Krimitschau.
Gegen Krimitschau. Jetzt mach mal du zuerst.
Mach mal ich zuerst, okay, gut. Boah, was tippe ich denn? Das ist wieder so ein...
Denk an deine 3 Wong-Tore.
Ja, 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 richtig. Okay, ich tippe auf ein 5-2.
Okay, doch so deutlich. Das ist interessant. Also ganz so optimistisch bin ich nicht, weil Krimitschau uns einfach irgendwie ja, auch nicht liegt, wie viele.
Ich glaube, es ist der Wong-Faktor.
Der Wong-Faktor, der sorgt dafür, dass wir knapp 4-3 gewinnen.
Ist notiert. Ja gut, und dann schauen wir nur auf die Partie gegen Freiburg. In Freiburg, auswärts tun wir uns ja immer ein bisschen schwer.
Ja,
dein Tipp?
Wird hart. Ich sage, das wird ein knappes 3-2 für uns nach Overtime.
Das hätte ich auch gesagt.
Gut. Immer beim Sieger dranhängen, das kenne ich schon. Einfach das tippen, was der bessere Tipper auf Lager hat.
Ja, wir werden es sehen.
Aber da bin ich gespannt.
Auf jeden Fall sind alle Tipps notiert und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wer denn den, wie soll ich es nennen? Nennen wir es Folgensieg. Wer denn den Folgensieg
ja,
für sich beanspruchen kann.
Gut, machen wir so. Nehmen wir dann mit in die nächste Folge, schauen, was da so rausgekommen ist. Ja, und dann sind wir auch schon langsam beim Ende. Vielleicht noch der Hinweis, jetzt ganz neu oder ja, erst ein paar Tage alt, wir sind auf Facebook und auf Instagram jetzt zu finden.
Das ist richtig, ja. Nachdem die Resonanz über den EBR-Fan-Live-Ticker ja schon so super war, wir aber auch ein bisschen Zeit gebraucht haben, um diese ganzen Accounts auch einzurichten und so weiter, sind wir aber jetzt an dem Punkt angelangt und haben jetzt Kanäle auf Facebook, Backcheck Fan Podcast oder auch auf Instagram mit dem gleichen Namen, Backcheck Fan Podcast. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch da vorbeischaut, wenn ihr uns ein Like da lasst, unsere Posts teilt, das Ganze weitersagt. Und die Links dazu findet ihr natürlich auch in unserer Folgenbeschreibung.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Spaß hat's gemacht.
Auf jeden Fall.
Schöne Sache. Bis zum nächsten Mal, ne?
Macht's es gut.
Servus. Pfiat euch.